SRF 3 Fokus.
Ja, da liegt im wörtlichen Sinn viel Zündstoff drin in dieser Stunde, die jetzt kommt. Guten Abend, mein Name ist Tom Giesler. Mir gegenüber sitzt Katrin Stauffer, Minenräumerin von Beruf. Eine Frau, die vor ein paar Jahren ihr bequemes bürgerliches Leben in der Schweiz eingetauscht hat gegen ein gefährlicheres Leben. Eins, das sich auf Minenfeldern in ehemaligen Kriegsgebieten abspielt. Katrin Stauffer, ich möchte dann später mit Ihnen über das alte Leben als Geschäftsfrau reden, ob das wirklich so bequem war. Ich würde zuerst aber gerne wissen von Ihnen, wie gefährlich denn das neue Leben tatsächlich ist, wo Sie Minen und Bomben suchen und entschärfen.
Ja, wenn man weiss, was man macht, ist es nicht so gefährlich. Nein, es ist effektiv so, dass ich den Beruf der Kampfmittelbeseitigerin ja gelernt habe.
Und so heisst es richtig, Kampfmittelbeseitigerin.
So heisst es richtig, genau. Und dort gibt es gewisse Regeln, wie es bei jedem Beruf gibt, und gewisse Prozesse, die man muss befolgen. Und wenn man die sauber befolgt, ist es in dem Sinn nicht so gefährlich. Oder zumindest ist das Risiko kalkulierbar.
Wir wollen das ein bisschen verstehen, was Sie machen. Vielleicht ein Beispiel gerade von Ihrem letzten Einsatz. Sie sind vor ein paar Wochen erst zurückgekommen aus dem Kongo, sind ein Jahr lang im Kongo gewesen, haben dort als Kampfmittelbeseitigerin geschafft, haben dort auch Lokale ausgebildet, das zu machen. Können Sie uns konkret erklären, was Sie dort genau gemacht haben? Wie man sich so einen Alltag von einer Minenräumerin, von einer Kampfmittelbeseitigerin muss vorstellen?
Ja, ich war im Kongo in einer Position, in der ich eigentlich verantwortlich war für ein Gebiet von 500'000 Quadratkilometern.
Das ist relativ ein
das
grosses
ist
Gebiet.
Relativ, ist ein bisschen grösser als die Schweiz. Und ich hatte dort verschiedene Räumteams, die einerseits auf Minenfeldern gearbeitet haben, die andererseits so einfach rumgereist sind und Blindgänger gesucht und vernichtet haben. Ich hatte auch Teams, die beispielsweise dafür verantwortlich waren, die Bevölkerung aufzuklären vor den Gefahren von diesen Blindgängern. Und meine Aufgabe war es der, die Teams zu koordinieren und im Feld zu besuchen, zu schauen, ob die eigentlich ihre Aufgabe richtig machen, ob sie alle Sicherheitsvorschriften befolgen und nach Bedarf die natürlich auch ausbilden oder belehren, wenn sie etwas falsch gemacht haben. Also, ich war zwar schon selber im Feld, aber eigentlich so ein bisschen, wie man Neudeutsch, Neuenglisch so schön sagt, in einer Supervisor-Funktion.
Da kann man noch so gut sein und so kompetent in diesem Job, allein ein Gebiet von 500'000 Quadratkilometern abzugrasen, das wird wahrscheinlich sowieso schwierig. Darum bilden sie Leute aus. Wie muss man sich das vorstellen? Wie entschärft man so eine Mine? Wir sind, die meisten, die jetzt da uns zulassen, sind wahrscheinlich Laien in dem Thema.
Ja, grundsätzlich muss man mal sagen, dass man probiert, Minen, wenn immer möglich, direkt vor Ort zu sprengen. Weil auch wenn man die entschärft, dann tut man ja das Problem in dem Sinn noch nicht lösen. Man tut es nur verlagern, indem man die Minen rausnimmt. Es gibt aber ganz verschiedene Minentypen. Also es kann sein, dass das eine Mine ist, wo man einen Zünder beispielsweise rausdrehen kann. Oder es gibt andere Mechanismen. Also es gibt nicht eine Art, wie man Minen entschärfen tut. Aber wie gesagt, also in der Regel probiert man, sobald man etwas findet, vor Ort in die Luft zu sprengen und dann ist das Problem gelöst.
Das ist die brachiale Methode, auch die einfachste wahrscheinlich. Nicht mal, wenn man sie dann anlangen und entschärfen muss, wird es ein bisschen komplexer.
Es ist die einfachste, die brachialste, aber auch die sicherste Methode. Und man ist wirklich das Problem dann los.
Wieso sprengt man nicht alles, was irgendwo in der Gegend rumliegt?
Wenn das die Umgebung erlaubt, dann macht man das einfach. Es kann aber sein, dass beispielsweise etwas mitten in einem Dörfli liegt. Wir haben auch schon mitten in einem Haus. Und dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Dann muss man probieren, das eben entsprechend zu entschärfen oder irgendwie können zu transportieren, damit man nicht das ganze Haus in die Luft jagt.
Sie haben selber eineinhalb Jahre Ausbildung gemacht, dass Sie das schlussendlich dann auch können. Was lernt man in dieser Ausbildung? Also was sind Ihre Kompetenzen in dieser Hinsicht?
Die Ausbildung ist sehr vielseitig. Es ist natürlich einerseits, oder die Grundausbildung fängt damit an, dass man die Schweizer Munition vor allem anschaut. Ich habe ja die Ausbildung bei der Schweizer Armee gemacht. Es gibt einen erweiterten Ausbildungsteil, wo man andere Munition anschaut. Fortgeschrittene Munitionstechnik. Es gibt einen Ausbildungsteil, der sich spezifisch mit der Sprengtechnik befasst. Und dann kommen auch andere Bereiche dazu, zum Beispiel, wie sucht man da etwas konkret? Wie tut man eben etwas bergen, wenn man das muss machen? Und was auch drin spielt, ist beispielsweise Englisch. Also gerade wenn man so in Einsätze geht, muss man ein bisschen wissen, wie sind die Ausdrücke eigentlich im Englischen. Also es ist sehr eine vielseitige Ausbildung, die einem das Paket gibt, dass man einerseits in der Schweiz den Beruf ausüben kann und andererseits auch im Ausland.
Wie sucht man denn so Blindgänger, so Minen? wie man sich das vorstellt mit so einem Metalldetektor, wo man den Boden absucht damit, oder?
In der Regel in einem Minenfeld findet das mit einem Metalldetektor statt. Das ist die manuelle Minenräumung. Es gibt aber auch andere Methoden von der Minenräumung, zum Beispiel die maschinelle. Das ist etwas, was man sicher auch schon, was ihr vielleicht auch schon habt gesehen. Die riesigen Maschinen, die nachher den Boden bearbeiten und so eigentlich die Minen zur Detonation bringen. Es gibt auch Felder, wo man mit Hüngen arbeitet. Aber das gängigste und das häufigste ist nach wie vor die manuelle Räumung, wo man mit diesen Metalldetektoren sucht. Und sobald man etwas gefunden hat, das Signal, das nachher wirklich von Hang fängt an zu untersuchen.
Also man hört schon, das ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Da werden wir nicht wirklich tief können vordringen in dieser Stunde, um das ganz genau zu kapieren, ist aber glaube ich auch nicht so wichtig. Was mich vor allem auch interessiert, ist, was einem dazu treibt, das zu machen. Also Sie haben gesagt zwar vorher, das ist nicht unbedingt gefährlich, wenn man die nötigen Sicherheitsbestimmungen einhält, aber trotzdem ist es ja jetzt nicht der sicherste Beruf, den man wählen kann. Was treibt Sie dazu, das zu machen? Ist es der Nervenkitzel? Lust oder Gefahr?
Nein, überhaupt nicht. Es ist eigentlich eine gute Frage, die mir schon manchmal ist gestellt worden und wo ich die Antwort eigentlich nicht genau dafür habe. Ich bin eigentlich so ein bisschen auf Umwegen zu dem gekommen, weil mich das Ganze drumherum sehr interessiert. Also ich habe mich immer dafür interessiert, wie entstehen Konflikte in einem Gebiet, wieso entstehen die Konflikte, die Munition, die Waffen, die in diesen Konflikten eingesetzt werden, woher kommt es eigentlich, wie kommen die Leute zu dem? Ob Politik, Weltpolitik hat mich immer interessiert. Und ehrlich bin ich so auf Umwegen auf diesen Beruf gekommen, wo ich schlussendlich musste sagen, das trifft eigentlich ziemlich genau das, was mich schlussendlich im Kern interessiert. Einerseits technischer Aspekt von Munition, andererseits eben andere Kulturkreise lernen kennen, zu verstehen, wieso das dort überhaupt zu dieser Problematik ist gekommen. Ja, aber es ist nicht der Nervenkitzel. Das gibt es, glaube ich, eigentlich auch gar nicht. Oder für mich gibt es das eigentlich gar nicht mehr, weil ich habe ja eben diesen Beruf gelernt. Und ich glaube, sobald man etwas gelernt hat, natürlich hat man noch einen gesunden Respekt vor der Sache, aber es ist nicht in dem Sinne ein Nervenkitzel.
Sie haben die politischen Konstellationen angesprochen. Ist es vielleicht das, dass man über das, was man in der Zeitung liest, wo weit weg passiert, wo in einem höheren Kontext passiert, an Politik, auch an kriegerischer Politik, dass man dann da wie das Bedürfnis hat, selber ein Teil davon zu werden, aktiv einzugreifen?
Ja, nicht aktiv einzugreifen, aber verstehen, einfach vor Ort verstehen. Es ist so, wie ihr sagt, oder? Man liest etwas in der Zeitung und das ist irgendwie, ja, der Kongo, das ist weit weg und dort hat es irgendwelche Rebellen und in irgendeinem Gebiet vom Kongo, aber wenn man auch wirklich vor Ort dort ist und das sieht, wie die Geschichte er erlebt und mit den Leuten vor Ort redet, was die alles erlebt haben in den letzten 30, 40, 50 Jahren, das ist schon ein grosser Aspekt, was für mich sehr, sehr spannend macht. Einfach vor Ort das zu erleben und probieren zu begreifen.
Das muss man aber auch können aushalten. Also jetzt gerade der Kongo ist jetzt ein Flecken auf dieser Erde, wo in den letzten 30 Jahren viel Grausames passiert ist. Da ist ein Genozid passiert, da sind ganz viele Massenvergewaltigungen passiert. Also das muss man auch können aushalten, wenn man das dann sieht.
Ja, man muss es können aushalten. Und so, meine Taktik ist ein bisschen, dass ich probiere das zu verstehen, ich probiere mich damit auseinanderzusetzen und eigentlich gleichzeitig auch immer wieder Abstand zu gewinnen. Also man wird ja dann auch sehr viel konfrontiert mit Situationen, wo man eigentlich das Bedürfnis hat, zu helfen. Und ich glaube, dort ist es ganz wichtig, dass man sich halt zurücknimmt, weil ich mache dort meinen Job, meine Arbeit, das kann ich machen und ich kann nicht über das raus allen Menschen helfen, wegen dem wird ja die Welt nicht besser. Also man muss sich so ein bisschen wirklich eine Strategie aneignen, dass man sich halt doch abgrenzt und kann sagen, gut, das ist halt nun mal so und das kann ich nicht ändern.
Mit Ihrem Job helfen Sie aber, indem Sie Gebiet entminen oder wieder zugänglich machen für, ich weiss nicht, was passiert auf so Feldern, wo nachher minenfrei sind, Ackerbau oder ist das Bauland, wo dann Häuser gebaut werden? Oder?
Ja, in der Regel ist es Ackerbau. Also wir reden ja von dieser humanitären Minenräumung, die vor allem darauf abzielt, dass man eben Gebiet an der Bevölkerung wieder zurückgeben kann. Sei das, dass sie es für Ackerbau brauchen oder weil sie ihr Dorf erweitern. Und in der Regel ist es so, dass nachdem wir geräumt haben, dass nachher dort entsprechend das Land wieder genutzt werden kann von diesen Leuten.
Und damit haben Sie dieser Bevölkerung dort auch geholfen. Also wenn Sie sagen, Sie können nicht immer helfen, man muss auch akzeptieren, dass man eben nicht helfen kann. Wie gross ist der Aspekt oder der Reiz, an diesem Beruf auch gut zu tun?
Ja, was soll ich sagen? Es ist sicher schöner, wenn man auf der guten Seite steht als auf der bösen Seite. Aber es ist, also ich habe das jetzt nach meinen zwei Einsätzen, die ich hatte, muss ich das auch ein bisschen relativieren. Ich probiere vor allem eigentlich eine gute Arbeit und qualitativ Arbeitsleistung, die qualitativ verhält. Und der Gedanke, etwas Gutes zu leisten, steht eigentlich im Hintergrund. Weil ich habe ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass je mehr Gutes man machen will, desto eher kommt echt das Gegenteil raus. Und wenn man einfach sauber seine Arbeit macht, ist das der beste Weg, diesen Menschen etwas mitzugeben. Also, was ich damit ansprechen will, ist, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man immer etwas dafür verlangen muss, wenn man den Leuten etwas gibt. Also wenn man einfach gibt, wenn man Gutes tun will, das kommt in der Regel nicht gut raus, weil es die Leute einfach nicht schätzen.
Haben Sie
also,
ein konkretes Beispiel, das Sie selber erlebt haben?
Ja, wir haben jetzt gerade im Kongo, haben wir bei einem Minenfeld eine grosse Diskussion gegeben, weil wir das geräumt haben und das ist auch sehr, sehr dringend betrachtet worden, weil die Menschen brauchen unbedingt das Land, die haben kein zu essen und die müssen jetzt dort Reis anbauen. Und als ich eigentlich durch Zufall 9 Monate später dort vorbei war, ist das einfach ein Fußballfeld. Und da habe ich still in dem Dörfli und mit diesen Leuten geredet und das ausdiskutiert. Und habe mit denen eigentlich so eine Vereinbarung gefunden, dass sie da jetzt anfangen anpflanzen müssen. Sie können ja nicht verlangen, dass einfach die Leute zu ihnen räumen können. Das kostet viel Geld. Und sie nutzen das Land nachher nicht.
Sie nutzen es zum Shooten.
Gut, ja, sie nutzen es zum Schutten, aber vielleicht wäre es an einem anderen Ort dringender gewesen, dass man etwas wäre geräumt. Ist dort jetzt natürlich falsch gewesen, dass die Diskussion erst nachträglich stattfindet, oder? So etwas sollte vorgängig stattfinden, dass man mit den Leuten wirklich dann auch klar macht, ja, wenn wir können, das räumen, dann müsst ihr das dann auch brauchen, weil es ist immer viel Geld im Spiel.
Nicht, dass die Arbeit, die ihr leistet, um einen Schuss war. Gibt es nicht den Fall trotzdem? Also gerade der Kongo, dort sind immer noch kriegerische Konflikte im Gang, immer wieder mal Rebellen gegen eine Armee, wobei man ja nicht ganz genau weiss, wer ist überhaupt die Armee. Dass man Felder räumt von Minen und am anderen Ecke vom Land entstehen wieder neue Minenfelder, das ist auch so eine Art Sisyphus-Situation.
Ja, es ist ein bisschen eine Sisyphus-Situation zum Teil. Und dort, glaube ich, muss man nachher aber wirklich vor Ort schauen, wie ist die Situation genau in diesem Gebiet und eben wie dringend braucht das Dorf oder die Bevölkerung dort wirklich das Minenfeld, oder? Und selbst wenn halt das in 5 Jahren wieder würde vermint werden, also immerhin haben sie das Land 5 Jahre lang können brauchen und bepflanzen.
Aber mit dem lebt man, mit dem, dass die Arbeit, die man leistet, auch unter Einsatz, ich das extra ein bisschen zugespitzt formulieren, unter Einsatz von seinem eigenen Leben, dass die Arbeit vielleicht kurz darauf aber schon wieder hinfällig ist.
Ja, mit dem muss man leben.
Wie geht man damit um?
Im gleichen Stil, wie ich vorher gesagt habe, also ich verstehe mich auch nicht als Gutmensch und ich mache das nicht, weil ich Gutes tue. Ich will einfach primär eine gute Arbeit leisten und selbst wenn halt die Arbeit in einigen Jahren wieder vernichtet wird, das, was ich dann gemacht habe, hat eine gute Qualität gehabt und ich glaube, auf das muss man sich stützen oder zumindest ist das, wo ich mich darauf stütze. Wie gesagt, ich kann nicht die Welt verändern, ich kann nicht Konflikte stoppen, aber ich kann in dem kleinen Rahmen, wo ich die Arbeit ausübe, kann ich probieren, etwas Gutes zu machen und mit dem muss man sich dann auch begnügen.
Erwarten wir in dem Fall keine Dankbarkeit für das, was man macht?
Nein, das erwarte ich nicht. Nein.
In keiner Art und Weise?
Nein. Nein. Also ich glaube, das ist nicht... was ich sehr schön finde, ist, wenn man in einem guten Team kann arbeiten kann und man diesen Leuten etwas beibringen kann und von dieser Seite her Dankbarkeit kommt. Oder dass sie auch merken, man bemüht sich darum, sie weiterzubringen. Aber Dankbarkeit in einem grösseren Sinn, dass mir ein Land einen Brief schreibt, merci vielmals, dass ihr dazu beigetragen habt, dass wir jetzt minenfrei sind. Nein, das verlange ich nicht. Ich glaube, das wäre auch völlig vermessen.
Wie nimmt so ein Team von afrikanischen Minenräumern, die sie dann vor Ort ausbildet, sie als weisse Frau auf? Ist das nicht noch ein bisschen schwierig, zum Teil sich da Akzeptanz zu verschaffen?
Also ich muss sagen, es ist jetzt im Kongo ist es kein Problem gewesen. Ich weiss nicht, wie das ist, wenn ich beispielsweise in einem muslimischen Land wäre. Vielleicht wäre das ein grosses Problem. Im Kongo war es eigentlich absolut kein Problem gewesen. Es ist zwar so, beim ersten, zweiten Besuch von diesen Teams hat man gemerkt, ja, das ist noch so eine Annäherungsphase. Aber sobald man noch etwas zeigen kann und sobald sie merken, dass man weiss, von was man redet, ist es eigentlich überhaupt kein Problem mehr gewesen.
sind Sie ein Jahr im Kongo gewesen, nicht mit einem Schweizer Reisegruppe von 20, 30 Leuten, wo man sich immer auf Feierabend können treffen konnte. Da nehme ich mal an, da sind Sie eher allein gewesen und ein Fremden. Sind Sie mit dieser Einsamkeit zurechtgekommen?
Im Kongo ist es relativ gut gegangen. Ich muss sagen, ich war dort an einem Ort, wo die MONUSCO, die militärische Mission, vertreten ist. Und da trifft man natürlich internationale. Also es hat dort Leute aus den Balkanstaaten, es hat Amerikaner auch gehabt. Und da trifft man sich halt ein bisschen unter denen. Es war eher ein Problem in Laos.
Oder wo
ein
Sie Problem, vorher gewesen sind,
genau, vor dem Kongo? Wo ich vorher gewesen bin. Eine Herausforderung war es gewesen. Also dort bin ich längere Zeit alleine gewesen. Und das ist schon relativ speziell, wenn alle um nur Laotisch reden und man denkbar wenig versteht. Dort ist es zum Teil ist es recht schwierig geworden.
Wie geht man dann mit dieser Einsamkeit um? Das sind 20 Monate in Laos gewesen. Da tut man nicht einfach durchbeissen, weil es nach 2-3 Wochen dann wieder heimgeht. Da ist man dann lang.
Ja, ich habe das als persönliche Herausforderung betrachtet. Also ich habe dann gemerkt, dass das mit der Zeit, dass man das schon ein bisschen Mühe macht, das alleine zu sein. Und habe dann gefunden, ja gut, also, das ist jetzt offensichtlich etwas, was ich dran zu beissen habe. Jetzt fange ich damit ab. Und ich habe dann, soweit es das gegangen ist, probiert, ein bisschen teilzunehmen an dieser laotischen Gesellschaft. Und habe mich aber auch ganz viel einfach zurückgezogen. Habe probiert, möglichst viel Kontakt zu halten mit der Familie, sofern das gegangen ist, sofern es irgendwie Verbindungen gab. Und manchmal war es so einfach auf die Zähne gebissen.
Musik hilft, Musik?
Musik hilft, ja. Musik hilft. Man muss einfach, oder ich speziell muss dann schauen, dass ich nicht noch gerade meine Depro-Songs vornehme, wenn ich sowieso schon eine schwierige Phase habe.
Ich komme darauf, weil Sie haben ja 3 Musikstücke mitgenommen. Das erste, was wir hören wollen, ist afrikanische Musik. Das ist, glaube ich, von einer Band von der Elfenbeinküste, Magic System, heissen die Bouge Bouge. Das ist ein Song, den Sie im Kongo doch das ein oder andere Mal gehört haben, glaube ich.
Ja, geschätzte 1000 Mal. Also es ist dort, wo ich gewohnt habe, vis-à-vis von dieser Wohnung, hatte es eine Bar. Und die Bar war sehr, sehr laut gewesen, bis jeweils am Morgen 2-3. Und doch, der Song ist einige Mal gelaufen.
Bouge, bouge! Il faut bouger! Ça va bouger, 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 bouger. On veut entendre tout le monde. Avec quoi est-ce qu'alpha? Incontournable, number one. Molo, molo, là qui peut tout arranger, oh. La danser, quitte là, on va danser. Il faut bouger, le gars.
Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, on est toujours, il y a espoir.
Bouger.
Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, on est toujours, il y a espoir.
Bouger.
Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, on est
bouger.
Toujours, il y a espoir.
Mais bouger. Tu fais quoi là?
Toi, mon ami, tu dois bouger, oh yeah.
Ça, c'est l'ambiance à la manière Magic System, toi, le scalp. Ah ouais, il faut danser, mon gars. Faut pas faire timide comme ça, hein. Faut bouger, 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 bouger.
On va bouger, bouger.
Voilà, la maladie du bouger, bouger, on s'assoit pas.
Bouger, bouger. Magic System, das ist der Fokus auf SRF 3 mit afrikanischer Tanzmusik, Wunschmusik, wo die Kathrin Stauffer an ihr Jahr im Kongo erinnert. Sie haben gerade ein bisschen mitgewippt. Ist Musik, wo man sich schon bewegen dazu.
Ja, man muss. Es tut von selber.
Wir haben gerade über den Song geredet und darüber, dass der Song ein bisschen für den ganzen afrikanischen Kontinent steht. Vielleicht können Sie kurz zusammenfassen, um was es geht in dem Lied.
Ja, so wie ich das verstanden habe und wie es mir ist gesagt wurde, ist der Song eigentlich entstanden nach einem Regierungswechsel. Und es geht eigentlich darum, in dem Song, dass trotz der neuen Regierung und alle haben Hoffnung gehabt, hat sich nicht wirklich viel geändert. Und der Aufruf natürlich «Bouge, bouge» und trotzdem bleibt immer alles beim Alten. Und ich glaube, das kann man schon ein bisschen sagen, ja, für den Gesamtkontinent, dass das ein bisschen Geschichte prägt. Dass trotz der Wechsel immer wieder ein bisschen das Gleiche ist und die Probleme die gleichen bleiben.
Und so haben sie die Menschen auch im Kongo erlebt, dass man zwar weiss, was abgeht, aber wie dem gegenüber ein bisschen machtlos ist, wenn wieder eine neue Regierung kommt und wieder von neuem ihr korruptes System aufzieht.
Ja, ich habe das sehr stark so erlebt und vor allem auch, dass die Leute nicht mehr, die setzen gar nicht mehr grosse Hoffnung in die Wechsel. Also man sagt zwar, ja, es kommt jetzt wieder jemand Neues oder bei uns da in unserer Region gibt es jetzt einen neuen Governor und ja, der hat jetzt die Strasse mal ein bisschen geflickt, das ist wunderbar, aber in einem halben Jahr wird er nicht mehr machen. Und die Menschen akzeptieren das ein bisschen so, wahrscheinlich einfach auch, weil sie nicht wissen, ja, wie können sie das ändern? Ich wüsste es auch nicht.
Kathrin Stauffer, sie ist als Minenräumerin, als Kampfmittelbeseitigerin, wie es offiziell heisst, im Kongo gsi, ein Jahr lang, jetzt gerade zurückgekommen vor kurzem. Sie ist jetzt nicht ein weit verbreiteter Beruf in der Schweiz. Einer, der einem die Berufsberater gerade als erstes vorschlägt, wenn man auf der Suche ist nach einem Beruf. Sie haben einen interessanten Weg gemacht dorthin. Sie sind gelernte Typografin. Haben eine eigene Werbeagentur gehabt in Bern mit 2, 3, 4 Angestellten, 6 Jahre lang. Und dann kurz vor 30 haben sie die Firma verkauft und sind in die Rekrutenschule eingerückt. Das tönt, wenn man es einfach so vor sich sieht, als Vita fast nach tiefgreifender Lebenskrise in dem Moment. Ist es das gewesen?
Ja, das ist doch immer, wenn man 30 wird. nein, es war nicht eine tiefgreifende Lebenskrise gewesen, aber ich denke, der Punkt war, dass ich halt schon relativ viel hatte. Gemacht vor 30. Also eben halt schon Selbstständigkeit gehabt und schon die Firma gehabt. Und für mich war es mehr so ein bisschen die Frage, was mache ich jetzt mit dem Rest von meinem Leben? Also jetzt habe ich schon 6 Jahre bin ich selbstständig gewesen und habe die Firma gehabt. Mache ich jetzt das einfach für den Rest von meinem Leben? Oder wollte ich nicht die Chance ergreifen, zu sagen, das war super gewesen, es hat mir Spass gemacht, aber ich möchte jetzt eigentlich noch mal etwas ganz anderes anfangen. Und ich glaube, so um die 30 herum hat man eben effektiv noch viele Möglichkeiten, kann noch viel machen. Und darum habe ich dort die Gelegenheit ergriffen, zu sagen, nein, jetzt machen wir noch etwas anderes.
Ich habe mal ein Zitat gelesen von Ihnen, wenn ich keine Herausforderung habe, dann werde ich ein faulen, griesgrämigen Jammerlappen. Ist das der Moment gewesen, wo Sie die Umwelt oder sich selber auch vor sich selber haben wollen schützen, dass Sie eben dann nicht der schlecht gelaunte Jammerlappen werden, der nicht gefordert wird?
ja, wahrscheinlich unbewusst Umwelt davon geschützt, dass ich so werde. Aber es ist effektiv so. Also sobald ich zu viel Routine habe, dann werde ich einfach auch bequem. Also dann finde ich irgendwie, ja, pff, das ist ja alles halb so wild. Und mir muss man immer ein bisschen gusseln, aber Herausforderungen geben, aber auch sagen, was ich nicht gut mache, und dann bleibe ich am Ball. Und dort habe ich vielleicht den richtigen Zeitpunkt verwünscht, wo so mit der Firma noch gut gegangen ist, zu sagen, okay, gut, jetzt muss ich mich wieder ein bisschen gosseln, dass das so weitergeht.
Sie haben vorher schon kurz skizziert, was Ihr Interesse an dem Beruf von der Kampfmittelbeseitigerin ist, nämlich das Interesse an Konflikten, das Interesse an politischen Zusammenhängen und auch die technische Komponente. Trotzdem, wie kommt man dann konkret auf diesen Berufswunsch? Also wie sind Sie in Kontakt gekommen? Ich habe schnell geschaut, es ist interessanterweise, es war genau bei der Zeit, wo Hurt Locker im Kino gelaufen ist, der Film von der Catherine Bigelow, wo es um ein Bombenräumungsteam geht, im Irak 6 Oscars bekommen. Sind es auch so Filme, die einen Einfluss gehabt haben, die Sie überhaupt auf die Idee gebracht haben, so etwas zu machen?
Nein, auf die Idee hat mich effektiv die Webseite gebracht von einem deutschen Räumdienst. Die haben ja die Länderräumdienste, die Kampfmittelbeseitigung machen. Und ich bin effektiv durch Zufall bin ich irgendwo auf so eine Seite gekommen und habe plötzlich gefunden, ha, das wäre jetzt doch mal noch etwas ganz Interessantes. Und dort habe ich dann ein bisschen angefangen zu recherchieren.
Ich bin selber noch nie per Zufall auf eine Seite gekommen, wo es um Kampfmittelbeseitigung gegangen ist. Also ganz zufällig kann das nicht sein.
Ja, wahrscheinlich habe ich irgendetwas gesucht im Zusammenhang mit Munition und Minen. Und, doch, jetzt weiss ich es wieder. Genau, das war genau der Punkt, gewesen, wo irgendwo in Deutschland wieder mal eine Bombe ist, gefunden worden vom Zweiten Weltkrieg, ja, bei Arbeit auf der Autobahn. Richtig, genau. Und da bin ich dort die News gelesen, weil mich das einfach so interessiert hat. Ja, das ist schon etwas, das ist faszinierend halt. Und dort war ein Link gewesen, auf den Länderräumdienst, und so bin ich auf den Länderräumdienst gekommen. Und als ich das mal gelesen habe, dass man das machen könnte, ist mir das irgendwie nicht mehr aus dem Kopf. Und ich habe dann nach Schulen gesucht, wo man das lernen könnte, und bin als erstes auf die Sprengschule Dresden gestoßen. Das ist eine private Schule. Und dort habe ich mich dann für einen Kurs angemeldet. Das war so wie ein 6-wöchiger Grundkurs gewesen, weil ich zuerst mal schauen wollte, ist das etwas für mich. Also es ist nicht so, dass ich einfach meine Firma weggeschmissen habe. Ich wollte ja schon zuerst wissen, ob es das ist. Und dort hat es mir einfach den Ärmel reingenommen. Also ich fand, das ist genau das, was mich interessiert. Und so habe ich dann weiter recherchieren und schlussendlich herausgefunden, dass man das ja bei der Schweizer Armee lernen kann.
Blöd ist nur, dass wenn man das bei der Schweizer Armee lernen will, dass man das DRS gemacht hat.
Richtig, das war ein bisschen dumm gewesen.
Dann ist es knapp geworden. Also es ist kurz vor 30 gewesen und die RS, die muss man gemacht oder muss man angefangen haben bis 30.
Ja, es ist sehr, sehr knapp geworden und ich habe mich dort auch recht müssen reinlegen, dass das überhaupt noch möglich war. Also ich denke, wenn ich jetzt das einfach so, wenn ich wäre gekommen und gesagt hätte, ich möchte jetzt aus Spass noch die RS machen, für dann irgendeine Milizfunktion zu haben, wäre das sicher nicht mehr gegangen. Aber ich hatte das grosse Glück gehabt, dass mein jetziger Arbeitgeber, das Kompetenzzentrum für Kampfmittelbeseitigung und Minenräumung, eigentlich schon engagiert hatte, bevor ich überhaupt in die RS bin. Und mit dem habe ich natürlich auch in die Rekrutenschule können. Also ich konnte quasi sagen, ich habe den Job auf sicher, aber nur, wenn ihr mich jetzt in die Rekrutenschule lässt, weil sonst kann ich da gar nicht anfangen.
Wer stellt jemanden als Minenräumerin an, wo man einen 6-wöchigen Schnupperkurs in Deutschland gemacht hat? Oder wie haben Sie sich dort ausgewiesen mit Ihren Kompetenzen?
Ja, ich würde sagen, das müsste mein Chef fragen. ich glaube,
ist man so verzweifelt, weil man einfach keine Leute hatte?
Nein, ich glaube, das kann man so nicht sagen. Ich bin wahrscheinlich relativ überzogen auftreten, habe ich das Gefühl. Also ich habe die Tendenz, dass wenn ich etwas wirklich will, dann kann ich penetrant sein. Vielleicht bin ich einfach auf die Nerven gegangen. Nein, sie denkt, ja, wir nehmen es lieber, es ist einfacher.
Und dann in dieser Zeit geguckt, mit 30?
Ja, mit 29
also,
bin ich in dieser Zeit geguckt.
Ein paar Tage vorher noch eine Firma geführt, mit ein paar Angestellten und nachher in die Rekrutenschule eingerückt, wo es eigentlich in erster Linie mal darum geht, das Maul zu heben, Befehle anzunehmen und auszuführen und in Reihe und Glied zu stehen. Ist das ein schwieriger Wechsel gewesen in dem Moment für Sie?
Hier verstanden. Nein, es war überhaupt kein Problem gewesen. Ich glaube, ich wusste, dass das so ist und dementsprechend habe ich euch das gefügt.
Weil man also auch ein Ziel hat, wo man ran will und weiss, das gehört dazu.
Genau. Und das ist... Ja, das ist das System und in das System hat man sich zu fügen und wenn ich hätte befehlen, hätte ich weiterhin meine Firma müssen behalten. So. Also es ist eigentlich sehr einfach gegangen, ich hatte überhaupt kein Problem mit dem.
Aber wenn man eine eigene Firma hat und Leute angestellt hat, dann ist man sich gewöhnt, auch eine Richtung vorzugeben, Entscheide zu fällen, Leute auch anzuweisen, wodurch das geht. Kann man das einfach so vom einen Tag auf den anderen über Bord werfen und sich eingliedern?
Ja.
Offensichtlich.
Also es ist mir wirklich, ich glaube, relativ gut gelungen. Es ist sehr, sehr klar strukturiert und es besteht auch nicht unbedingt Bedarf, dass man dort sich eingeht. Und man muss manchmal auch sehen, dass je mehr man sich eingeben will und ohne seinen Senf dazugeben, das führt ja nicht unbedingt dazu, dass etwas effizienter wird. Also ich hatte dort überhaupt kein Problem gehabt. Im Gegenteil, ich habe es sogar angenehm empfunden, mal einfach da zu stehen und ja, ich warte jetzt mal, bis mir jemand sagt, was ich zu tun habe. Das war eine Erfahrung für mich, die ich für einen Moment noch genossen habe.
Jetzt sind Sie dort 29, ich sage jetzt immer mal knapp 30, das klingt noch ein bisschen älter, gewesen. Rundum 18-jährige junge Männer, das ist so das normale Alter, wenn man die RS macht. Das sind ja vor allem fast ausschließlich Männer, die RS machen. Wie Wie haben Sie sich da so gefühlt? Ich meine, für eine 18-Jährige ist eine 30-Jährige ist fast schon eine alte Frau.
Das ist eine Grossmutter, ja. Das ist schon so gewesen. Also ich war auch Kompanie-Grossmutter gewesen. Das ist aber eigentlich auch problemlos gegangen. Ich glaube, gerade wegen dem, weil eben der Altersunterschied so gross war. Also es ist irgendwie gerade das Thema Mann und Frau, das war irgendwie überhaupt nie ein Thema gewesen. Weil ich sowieso ausser Konkurrenz war mit meinem Alter. Und ich hatte das eigentlich mit diesen Gielen sehr, sehr gut gehabt. Es ist manchmal schon vorgekommen, dass sie dann zu mir kommen und Tipp haben wollen, was sie jetzt mit ihrer Freundin machen sollen, die nicht so tut, wie sie will. Also es war wirklich problemlos gewesen. Es hat eigentlich sehr Spass gemacht.
Also eine angenehme Situation für die 18-Jährigen. Für Sie haben Sie von den 18-Jährigen auch etwas mitnehmen können profitieren in dieser Zeit? Oder?
Da müsste ich jetzt, glaube ich, gerade einen Moment überlegen.
Nicht so,
spontan kommt mir gerade nichts in den Sinn.
Aber Sie haben sich dort schon ein bisschen an die Tatsache gewöhnen können, dass Sie relativ allein sind als Frau in einer durch Männer dominierten Welt, wo das Militär ja ist. Sie sind auch die erste und bisher, glaube ich, immer noch einzige weibliche Minenräumerin in der Schweiz. Obwohl das für Sie, glaube ich, kein grosses Thema ist. Das nervt Sie mehr, wenn man Sie darauf anspricht.
Ja, das nervt mich mehr. Also es ist, einerseits ist das vielleicht im Moment die Situation, aber vielleicht, wer weiss, nach dieser Sendung werden wir überschüttet mit Bewerbungen von Frauen. Aber für mich geht es nicht um das. Also es geht um die Arbeit, die man macht. Und ich habe hier in der Schweiz um die 40 Kollegen, die eigentlich das Gleiche machen. Und es nervt mich manchmal, bisschen, weil ich das Gefühl habe, ich werde ja in ein prominentes Licht gerückt, das eigentlich dem überhaupt nicht gerecht wird. Es geht ja um das, was wir machen. Und meine Kollegen machen genau die gleiche Arbeit, genauso gut oder besser. Und sehr, sehr viele von meinen Kollegen sind sehr viel erfahrener als ich. Und mir stellt mich jetzt einfach vor, weil ich die Frau bin. Natürlich ist man ein bisschen exponiert, aber es geht eigentlich nicht um das. Es geht um die Sachen, die man macht.
Und doch kommen Sie jetzt in die Radiosendung. Also nehmen Sie die Rolle wie auch ein bisschen an? Als fast schon Werbeträgerin für einen Berufsstand, der nicht so bekannt ist?
Ja, Werbeträgerin für einen Berufsstand. Ich finde einfach, es ist wichtig zu sagen, dass ganz allgemein, dass die Schweizer Armee das macht. Also ich habe das Gefühl, es ist etwas, was sehr, sehr unbekannt ist, dass wir einerseits in der Schweiz selber das machen und andererseits eben in diesen Auslandeinsätzen, in der Friedensförderung zugunsten von dieser humanitären Minenräumung im Einsatz sind. Und das, denke ich mir, ist es wert, erzählt zu werden, weil es eine gute Sache ist. Und wenn ich da ein bisschen Aushängeschild bin, dann mache ich das.
Wie gefällt Ihnen eigentlich in der Armee? Ich stelle mir jetzt einfach den Wechsel vor. Sie sind zu Hause in einem, ich sage jetzt mal, urban kreativen Umfeld. Typografie, Kommunikation, eine eigene Agentur in der Welt von der Werbung. Und sind jetzt zu Hause in der Welt von der Armee. Das ist eine ganz andere Welt.
Es ist eine ganz andere Welt, die mir aber eigentlich sehr gut gefällt. Es ist... Also man kann mal sagen, aus der Werbung, in der Werbung ist es so ein bisschen, man diskutiert sehr viel, man findet Kompromiss gemeinsam. Und im Militär, in der Armee, ist es manchmal ein bisschen strikter, hier verstanden. Und das gefällt mir eigentlich recht gut, weil ich denke, manchmal ist es so effizienter, als wenn man viel diskutiert. Aber was mir vor allem gefällt jetzt an meinem Beruf, ist echt, die Abwechslung, also gerade vom Ausland, wo man wieder in komplett andere Kulturkreise und in komplett andere Organismen hineinkommt und nachher zurück in der Schweiz wieder eingebettet sein in die Einheit, in das Zentrum, wo ich arbeite. Das ist das, was mir ehrlich gefällt.
Ist das vergleichbar mit dem Militär, der Armee, wo einen erlebt, wo regelmässig einfach in seinen Weg geht?
Nein, es ist anders. Also in unserem Zentrum ist sie ja Berufsmilitär, das ist ja nicht eine Milizfunktion, der Kampfmittelbeseitiger. Und das ist anders. Also das ist nicht mit Morgenappell und die Sachen, die man eben kennt aus der Milizarmee. Wir sind einfach eine Gruppe von Leuten, die gemeinsam arbeiten. Wir tragen zwar Uniform, aber es hat nicht den militärischen Charakter, wie es das in der Milizarmee hat.
Das ist wie am Morgen ins Büro.
Ist ein bisschen wie am Morgen ins Büro, obwohl wir nicht so viel im Büro sind.
Ja, Sie sind gerne auf dem Feld. Also jetzt ein Jahr im Kongo, vorher 20 Monate in Laos, da ist man doch umgeben von Moskitos und Blutegel. Sieht man sich in diesem Moment nicht auch manchmal ein bisschen zurück als ein bisschen bequemeren, gemütlicheren Leben im Büro, wo man früher noch gehabt hat? Oder wo man hin und wieder auch hat, wenn man in der Schweiz ist?
Nein, ich habe mich nie zurückgesehen. Nein, das ist schon so, mir gefällt das. Also es ist, Ja, man erlebt halt etwas und es, ist, es stellt einem wirklich vor Herausforderung. Also es ist, wenn man am Abend halt sich 8-9 Blutegel muss abnehmen, ist das nicht unbedingt lustig, aber es ist irgendwie, man lernt einfach etwas dabei. Und ich würde es nie mehr eintauschen gegen 100% Büroarbeit.
Man lernt beim Blutegel abnehmen mehr als beim Fußnägel lackieren.
Nein, das wollte ich so nicht sagen. Es ist einfach, diese Art von Arbeit entspricht mir besser als den ganzen Tag im Büro hocken.
Sie sind noch Teilhaberin von dieser Firma, die Ihnen mal gehört hat. Wie fest sind Sie dort noch verbandelt mit dieser Firma, mit diesen alten Arbeitskollegen?
Also der das jetzt führt, das ist ein sehr, sehr guter Kollege von mir. Und wir haben eigentlich auf privater Ebene haben wir noch viel Kontakt miteinander. Aber geschäftlich rede ich natürlich überhaupt nicht mehr drin. Also er macht das sehr gut. Und mein Ziel ist auch, ihm das mehr und mehr zu übergeben, bis er alle Anteile da hat. Und da bin ich überhaupt nicht mehr involviert.
Wie haben die eigentlich reagiert im Büro, wo Sie gekommen sind eines Tages und gefunden haben, schön gewesen mit euch, schöne 6 Jahre, ich verkaufe das Ganze, ich gehe jetzt in die Armee?
Ja, ich habe sie schon ein bisschen darauf vorbereitet. Das war nicht ganz so gewesen. Ja, es sind natürlich schon ein paar Fragezeichen auftaucht. Also jetzt nicht nur im Büro, natürlich auch privat oder in der Verwandtschaft hat sich, glaube ich, schon der eine oder andere gefragt. Ja, jetzt ist sie auch komplett durchgefallen. Aber ja, sie haben das alle akzeptiert. Und die gefunden haben, sie sind jetzt völlig vor einer anderen Welt, haben mir das auch nicht gesagt. Also jetzt bin mit niemandem konfrontiert gewesen, der wirklich gefunden hat. Du bist jetzt jenseits.
Aber es sind schon ein paar Gespräche müssen stattfinden mit Freunden, Familie und ehemaligen Mitarbeitern.
Ja, viel Erklärungsbedarf halt. Und das war noch relativ schwierig gewesen, weil ich das gar nicht wirklich können. Ich kann es noch heute manchmal nicht wirklich in Worte fassen, wieso dass ich den Wechsel gemacht habe. Es hat mich einfach interessiert und ich hatte den Mut, irgendetwas Neues anzufangen. Und zack, bumm, habe ich so gemacht.
Aber sind, wenn ich Ihnen zulasse, offensichtlich keine Zweifel jetzt aufkommen in der letzten Zeit, ob das auch richtig war. Sie wirken sehr bestimmt und sehr überzeugt von dem.
Ja, also es sind effektiv nie Zweifel aufkommen. Ich weiß nicht, ob ich das in 20 Jahren noch mache, aber es war sicher das Richtige, was ich gemacht habe.
Ich würde sagen, wir schauen da gerade noch ein bisschen in die Zukunft. Kathrin Stauffer, Minenräumerin. In Laos hat sie Streubomben entschärft, im Kongo ganze Landstriche von Minen befreit. Aktuell sind sie gerade in der Schweiz. Da sind sie in der Ausbildung tätig, unter anderem entschärfen auch in der Schweiz Blindgänger und Munition. Auch bei uns in der heilen Schweiz liegt einiges an scharfem Material in der Gegend rum. Wissen wahrscheinlich die wenigsten, darum wollte ich da noch darauf reden kommen. Zuerst machen wir Musik. Ellie Goulding, Lights. Sie haben mir gesagt, das ist ein Highway-Song gleichermaßen wie ein Fernweh-Song. Also aktuell wäre es in dem Fall eher ein Fernweh-Song.
Richtig.
Warum? Was löst das Heimweh und was löst das Fernweh aus? Bei diesem Song?
Ja, das Sphärische, das der Song hat, das ist so ein bisschen Weltschmerz für mich.
I'm not sleeping now. The dark is too hard to
Lieblingsmusik vom Hauptfeld Weibel Stauffer. Kathrin Stauffer, mein heutiger Gast im Fokus, hier auf SRF 3. Sie ist Minenräumerin in der Schweizer Armee, in dieser Funktion in ehemaligen Kriegsgebieten unterwegs, um dort auch lokale Minenräumer auszubilden. Aktuell sind sie in der Schweiz zu Thun im, Achtung, ich probiere es jetzt selber mal, Kompetenzzentrum Kampfmittelbeseitigung, humanitäre und militärische Minenräumung, kurz KAMIR. Das ist ein kurzer Arbeitsweg. Sie wohnen, wenn Sie in der Schweiz sind, im Elternhaus. Das ist dort, wo Sie aufgewachsen sind, das Unterlangenegg. Das sind 10 Kilometer von Thun, wenn Sie mit dem Velo arbeiten, wahrscheinlich, oder?
Ja, wenn ich nicht immer so viel Gepäck bei mir hätte, würde ich das Velo nehmen. Das ist jetzt keine Ausrede, ich würde wirklich das Velo nehmen. Aber meistens habe ich so viel Gepäck, dass ich dann trotzdem das Auto.
Was haben Sie in Ihrem Beruf für Gepäck?
Ja, das Tauchzeug ist fast immer dabei, das Sportzeug ist fast immer dabei. Wenn man in der Uniform geht, arbeiten, sind meistens noch Zivilkleider dabei. Und ich bin eine, die immer noch 7 Bücher mit sich rumschleppt, obwohl sie gar keins braucht. Ich mache mir mein Gepäck ein bisschen selber. Es ist nicht so, dass man das zwingend braucht.
Was haben eigentlich Ihre Eltern gesagt, wo Sie mit dem neuen Berufswunsch Kampfmittelbeseitigerin gekommen sind?
Sie haben mich von Anfang an unterstützt, was ich eigentlich unglaublich finde. Ich glaube, meine Mutter hat zweimal leer geschluckt. Und mein Vater hat das von Anfang an, ich weiß nicht, ob er so super Sachen gefunden hat, aber er hat mich von Anfang an unterstützt und gesagt, wenn du das machen willst, dann mach das. Das war für mich auch sehr wichtig. Also wenn sie jetzt von Anfang an hätte gesagt, das sehen wir überhaupt nicht für dich, hätte ich mir das eventuell nochmal überlegt.
Sicher?
Ja, ja, weil also die Eltern sind ein sehr wichtiger Bezugspunkt für mich und irgendwo in der Fremde zu hocken und zu wissen, dass die daheim eigentlich nicht damit einverstanden sind, mit dem, was man macht. Ich glaube, das wird schwierig.
Wie ist dann, wenn man ein Jahr lang in der Fremde gehockt ist, wie das im Feld, in einer ganz anderen Welt, und dann kommt man heim und dann wohnt man mit den Eltern wieder unter dem gleichen Dach? Stelle ich mir auch als abrupten Wechsel von einer Lebensrealität vor. Ist das immer reibungslos gegangen bis jetzt?
Es ist immer reibungslos gegangen. Also ich habe natürlich meine eigene Wohnung im Elternhaus und ich muss auch sagen, sie lassen mich total in Ruhe, weil sie wahrscheinlich realisiert haben, dass es nicht gut ankommt, weil sie 12 Mal pro Tag kommen, schauen kann, was sich jetzt die Tochter macht, die endlich wieder daheim ist. Also es geht wirklich reibungslos.
Wenn Sie zu Thun sind, zwischen diesen grösseren Einsätzen im Ausland, arbeiten Sie unter anderem auch in der Blindgängerzentrale. Das ist, wie ich Sie jetzt kennengelernt habe, nicht unbedingt der Job, wo der grösste Anteil eurer Freude ausmacht, wenn Sie am Telefon sitzen und Blindgänger-Telefon entgegennehmen. Täusche ich mich da? Sie wirken auf mich wie jemand, der gerne einfach draussen im Feld steht.
Ja, das ist so. Aber Blindgänger, Meldezentrale, das gehört halt dazu. Und wir haben es glücklicherweise so geregelt, dass das ein Turnus ist. Also da hockt jeder halb mal im Büro. Und dann gehört es einfach dazu, dass man halt eine Woche lang das Telefon abnimmt und die Meldungen entgegennimmt, die reinkommen. Und es ist eigentlich ein sehr wichtiger Teil von Arbeit, weil der die Telefone entgegennimmt, muss auch entsprechend alles aufbereiten, dass nachher jemand anders raus kann, die Sachen kann suchen kann.
Also da kann ich anrufen, wenn ich jetzt draussen beim Wandern über irgendeine Rakete, so ein Munitionsteile stolpern, wo nicht losgegangen ist, wo irgendwo auftaucht auf dem Wanderweg.
Genau, dort kann man anrufen, man kann E-Mail schreiben, man kann sich auch bei der Polizei melden, die Polizei tut sich mit uns in Verbindung setzen und wir sind dann die ausrücken und das gehen. zusammensammeln, auch wenn es jetzt nicht Munition ist, halt auch wenn es nur ein Munitionsschrott ist oder ein Munitionsteil.
Das kommt erstaunlich oft vor. Ich habe schnell die Statistik angeschaut vor dem letzten Jahr. Jetzt haben wir über 550 Meldungen gehabt, über 2700 beseitigte Blindgänger verteilt in der ganzen Schweiz. Sitzen wir da auf einem verborgenen Pulverfass?
Nein, das ist nicht so. Also, ich bin auch nicht sicher, ob die Zahl wirklich Blindgänger sind. Weil es, man tut ja immer unterscheiden zwischen Blindgänger und Munitionsschrott oder Munitionsteilen.
Alles zusammen. Beseitigte Blindgänger, Fund, Munition, Munitions- und anderer Schrott in Stück. 2702.
Also das ist alles zusammen. Alles zusammen. Das sind nicht alles Blindgänger da drin. Also man tut eben vielfach, oder meistens muss man eigentlich sagen, sind die Sachen nicht Blindgänger, sondern es sind wirklich nur Rückstände von der Munition. Nichtsdestotrotz rücken wir natürlich aus. Und es ist schon ganz wichtig, dass wenn man so etwas findet, dass man das nicht anrührt. Wir gehen einfach vor Ort das dann beurteilen und sammeln das ein.
Jetzt ist es glaube ich so, dass immer mehr auch in Keller noch Munition oder Waffen vorkommen. Dass die Aktivdienstgeneration, die ausstirbt und jetzt denken, wenn sie dann ins Haus gehen, räumen, dass das Zeug im Keller findet.
Ja, das ist ein bisschen die Interpretation, die wir haben. Also, das ist uns einfach aufgefallen in den letzten 4-5 Jahren, dass eigentlich das Verhältnis von den Sachen, die in Häusern gefunden werden, steigt. Und die Sachen, die im Feld draussen sind, eigentlich zurückgehen, weil man ja immer mehr Schiessplätze schließt. Es wird nicht mehr so viel geschossen. Und da drin lässt sich eigentlich interpretieren, dass halt effektiv die Aktivdienstgeneration langsam die Häuser eure an die jüngere Generation übergibt. Und wenn die nachher in den Keller runtergehen, zum Teil halt noch Überraschung finden und Souvenir aus der Aktivdienstzeit.
Das heisst, wir fangen erst jetzt richtig an, das Redui auszuräumen?
Ja, es kommt einem ein bisschen so vor, ja.
Aber was kommt denn da so vor? Was muss ich mir da vorstellen? Sind das Souvenir aus Kriegszeiten oder ist das noch aktiv scharfes Zeug?
Ja, es sind sehr viele Souvenir, die zwar auf den ersten Blick wirklich aussehen wie scharfe Munition, wo man dann aber feststellt, dass die natürlich schon also im Prinzip leer sind oder einfach präpariert worden, so dass man sie heimnehmen kann als Souvenir. Aber wir haben auch schon scharfe Munition gefunden in Privathäusern. Also kommt beides vor. Und eben, das Vorgehen für uns ist natürlich das Gleiche. Wir müssen einfach schauen, was es ist und entsprechend nachher Massnahmen ergreifen.
Kann ich das Zeug auch vorbeibringen bei euch, oder? Gescheiter nicht, wahrscheinlich.
Gescheiter nicht. Und bitte nicht in den Müll schiessen. Ja. Sonst läutet dein Müllabfuhr an.
Ja. Ich kann auch in dieser Statistik eine interessante Zahl gelesen, oder überhaupt einen interessanten Posten, nämlich Entschädigung für Blindgängermeldung. Da sind letztes Jahr 18'000 Franken ausgezahlt worden an Entschädigung für Leute, die das gemulden haben. Also kann ich mit dem alten Waffenschrott von meinem Grossvater im Keller fast noch Geld machen bei euch?
Ja, nein, das ist nicht die Meinung. Also man muss auch klar sagen, dass nicht alle in dem Sinne eine Belohnung bekommen, die sich melden. Es ist auch nicht eine Belohnung, das ist eigentlich eine Entschädigung, wenn Leute Auslagen hatten, durch die Blindgänger oder die Funde, die sie gemacht haben, oder beispielsweise, was weiss ich was, jetzt normal haben müssen oder Weg zeigen, dass man das Zeug findet. Also es ist als Entschädigung gedacht in gewissen Fällen. Also bitte jetzt nicht anrufen, weil man Geld verdienen will.
Ein neuer Geschäftszweig wäre das nicht?
Nein, das wäre es nicht. Nein.
Alte Munition zusammensucht und dann jedes Mal euch anrufen.
Das ist kein Geschäftszweig, nein. Das merken wir auch, wenn wir wieder die gleiche Person anrufen.
Kathrin Stauffer, Minenräumerin, aktuell, jetzt mal die nächsten paar Monate, glaube ich, nicht in einem ehemaligen Kriegsgebiet, sondern in der Schweiz. Wie verbringen Sie den Sommer als Minenräumerin? Sie haben die Tauchausrüstung angesprochen. Ist das etwas, was Sie wird beschäftigen, das Sommer, dass man in See geht, Munition tauchen?
Das ist etwas, was uns noch wird beschäftigen, unter anderem. Und zwar haben wir auch gewisse Blindgänger, die manchmal aus dem Wasser, aus See gemeldet werden. Und wir gehen jetzt aktuell, diesen Sommer, gehen wir so See absuchen, weil wir dort eine Meldung bekommen und gehen einfach schauen, ob es dort noch mehr hat.
Also Blindgänger sind Munition aus Übungen?
Genau. Das ist jetzt in diesem konkreten Fall befindet sich der See in einem Zielgebiet, wo man eigentlich drüber hinweg geschossen hat. Aber ja, wenn halt bei der Übung etwas nicht ganz richtig ist gemacht worden, ist dort auch mal einer in dem See gelandet. Und da gehen wir jetzt schauen, ob dort noch mehr liegt.
Also die Armee, sprich, räumt das auf, wo sie liegen lassen hat beim Üben.
Richtig, ja.
Das ist vor allem in den Bergen?
Das ist vor allem in den Bergen. Also, wir haben ja standardmässig jedes Jahr Schiessplatzräumungen, die wir machen. Wo man einfach sagt, ja, dort gehen wir sowieso schon mal her, die Sachen räumen, für eigentlich zu vermeiden, dass nachher später auch so Meldungen reinkommen. Und natürlich für den Schrott einzusammeln, wo man halt immer hat, wenn geschossen wird. Oder Rückstände auf irgendeiner Art, auch wenn die nicht gefährlich sind, gibt es immer.
Ist es vor allem ungefährliches Zeug, das ihr einsammelt?
Das ist grösstenteils ist ein ungefährliches Zeug, ja.
Also wirklich kein Pulverfass, wo man drauf sitzt?
Nein, das ist definitiv kein Pulverfass. Aber wie gesagt, also man sollte sicher nicht anrühren, wenn man etwas findet.
Jetzt liegt ja gerade im Thunersee, dort wo sie daheim sind, ganz viel Munition. Dort hat man ja mal Munition versenkt, auch weil eine Munitionsfabrik in der Nähe war. Brienzer Thunersee ist, glaube ich, recht belastet und der Vierwaldstättersee. Das Länder, was ist?
Das lässt man momentan mal so sein, ja, weil da haben ja Untersuchungen stattgefunden, relativ intensiv, vor ein paar Jahren, wo man wirklich geschaut hat, was würde es bedeuten, wenn man die Munition aufhält. Die liegt ja in sehr grosser Tiefe und ist dort eigentlich zum Schluss gekommen, dass das für den See viel, viel schädlicher ist, wenn man das rausnimmt, weil man das ganze Ökosystem eigentlich würde umkrempeln. Es ist aber auch so, dass man dort in regelmässigen Abständen Messungen macht und schaut, passiert irgendetwas mit dieser Munition oder ist die wirklich unter dem Sediment so sicher, dass man das weiterhin kann lassen. Also man tut das einfach beobachten, aber man lässt es lassen, weil es einfach sicherer ist und auch am See weniger schadet.
Aber das gibt es einen gemütlichen Sommer für Sie sozusagen als Taucherin für die Schweizer Armee, ein bisschen gemütlicher als das letzte Jahr im Kongo. Wann ist der nächste Auslandeinsatz geplant?
Der ist geplant für im Januar bis im März. Ein kurzer Einsatz eigentlich. Das wird im Kosovo sein, für einige Uniform. Ich bin ja sonst die letzten zwei Einsätze, das war im Zivil gewesen. Und,
Weil Sie dort im Rahmen von anderen Programmen gewesen sind, nicht in Ihrer Funktion als Angehörige von der Schweizer Armee?
Richtig, ja. Also wir arbeiten dort eigentlich im Rahmen von UN-Programmen. Schon von der Schweizer Armee, aber im Rahmen von der UN, was natürlich Zivil ist. Und das im Kosovo, da sind wir angegliedert am Schweizer Kontingent, wo dort ist.
Swisscoi.
Und wir stellen dort einfach im Prinzip ein Blindgänger-Team, das ausrückt, wenn etwas gefunden wird, für das zu beseitigen.
Wissen Sie schon, wie die Situation im Kosovo ist? Macht man sich da vorgängig schlau? Tut man sich dokumentieren? Oder geht man einfach mal hin und schaut?
Ich mache mich sicher vorgängig schlau. Also wir haben ja entsprechend genügend Zeit für uns vorzubereiten. Wir haben ja Kurse, Ausbildungen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich noch überhaupt nicht schlau gemacht. Das kommt erst noch.
Es gibt noch zwei, drei andere Länder, wo Ihr Kompetenzzentrum noch tätig ist, wo vielleicht auch noch auf der Liste stehen. Haken Sie jetzt eins ums andere ab? Oder was ist genau das Ziel für Sie jetzt? Dann hätten Sie alle die Länder, wo die Schweiz tätig ist, gesehen und dann müssten Sie sich wieder eine neue Herausforderung suchen, um kein Griesgram werden. Kein langweiliger Griesgram.
Nein, lass es auf mich zulassen. Es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt einfach sage, wo ich hergehe. Also, bis nächsten Frühling ist klar, was ich mache. Mein Programm ist gesetzt. Und was nachher kommt, da lasse ich mich überraschen. Und solange es so interessant bleibt, sowohl im Inland wie im Ausland, ist es mir eigentlich egal, wo ich hergehe.
Und dass Sie irgendwann wieder zurückkommen in die Werbebranche und eine neue Firma gründen, das ist im Moment ausgeschlossen?
Wie soll ich sagen? Werbung? Ändert nein wahrscheinlich, aber neue Firma könnte durchaus dem anderen Thema sein.
In welchem Bereich denn?
Oh, das sage ich noch nicht.
Mit Kompetenzen, die man sich angeeignet hat, jetzt in dem weiten Feld von der Kampfmittelbeseitigung?
Es muss nicht zwingend sein. Wobei, ich denke, man nimmt immer etwas von dem, was man gelernt hat, nimmt man mit. Und aus dem heraus entsteht manchmal ganz viel neues, spannendes Zeug. Aber ich habe noch keine konkreten Pläne.
Danke, sind Sie da gewesen. Das war der Fokus mit der Minenräumerin, der Kampfmittelbeseitigerin, der Armeetaucherin und ehemaligen Inhaberin von einer Werbeagentur, der Katrin Stauffer. Mein Name ist Tom Giesler. Diese Sendung gibt es zum Nachlesen auf srf3.ch. Und wenn ihr uns zu dieser Sendung noch etwas sagen wollt, dann macht das per Mail an fokus@srf3.ch. Fokus mit c@srf3.ch. Wissen Sie schon, was Sie für Musik mitnehmen in Kosovo?
Nein, die Auswahl ist noch nicht zusammengestellt.
Wir hören als letztes einen Song, den Ihren Arbeitskollegen mit auf den Weg gegeben haben in Kongo. Was haben Sie Ihnen damit wollen, mit auf den Weg gegeben? Die Andrew Sisters.
Ja, ich glaube, man muss den Text anhören vom Lied, dann wird es einem relativ klar.
Tun Sie schnell in zwei Sätze zusammenfassen.
I don't want to leave the jungle.
Each morning a missionary advertises with me on sign. He tells the native population that civilization is dying. And three educated savages holler from a bamboo tree. That civilization is a thing for me to see.
So bongo, 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 I don't want to leave the Congo. Oh, no, 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 no. Bingo, bango, bongle, I'm so happy in the jungle I refuse to go. Don't want no bright lights, false teeth, doorbells, landlords, I make it clear.
That no matter how they coax him,
I'll stay right here. I look through a magazine the missionary's wife concealed.
Magazine? What happens?
I see how people who are civilized bung you with automobiles.
You know you can get hurt that way, Daniel?
At the movies they have got to pay many coconuts to see.
What do they see, Donnie?
Uncivilized pictures that the newsreel takes of me.
So, bongo, 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 he don't wanna leave the Congo. No, 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 no. Bongo, he's so happy in the jungle he refused to go.
Don't want no penthouse, bathtub, streetcars, taxis, noise in my ear.
So no matter how they coax him,
I'll stay right here.
They hurry like savages to get aboard an iron train.
The Tringalingo Hula Humble Express.
And though it's smoky and it's crowded, they're too civilized to complain.
Aloka toho sahi mahena.
When they've got 2 weeks vacation, they hurry to vacation ground.
What do they do, Donnie?
They swim and they fish, but that's what I do all year round.
So, bongo, 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 I don't wanna leave the Congo. No, 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 no. Bingo, bango, bongo, I'm so happy in the jungle I refuse to go.
Don't want no jailhouse,
shotgun,
fish hooks,
golf club,
I got my spears.
So no matter how they coax him,
I'll stay right here.
They have things like the autumn bomb,
so I think I'll stay where I am.
Civilization.